Kiefer 1851.
Liebe auf den ersten Schluck.
Unser Podcast für alles rund um Wein. So, heute sitze ich mit meinem ganz persönlichen Vorbild da. Das ist der Paulin Köpfer. Der Paulin ist erster Vorstand von Ecowin Baden von Anfang an. Wir kennen uns wirklich schon sehr lang, weil ich wurde schon in der Lehre, habe ich einen Hans Wörle ersetzt als mit in der Vorstandschaft bei Ecowin. Da bin ich da reingekommen, bin es heute immer noch und ich würde sagen, ja, wir haben sehr viel zu tun. Wir kämpfen sehr viel für einen ökologischen Weinbau zusammen. Und die Frage, die ich heute mit Paulin so erörtern will, ist vor allem so, wo kommt denn der Bioanbau her? Wie hat sich das entwickelt und was waren das für Zeiten? Weil ich kann euch sagen, da ist abartig viel passiert in den vergangenen Jahrzehnten, muss man schon fast sagen. Ich komme mir richtig alt vor heute. Ja, Paulin, erzähl mal, wie bist denn du überhaupt zu Bio gekommen?
Ja, da müssen wir jetzt erstmal anstoßen, Martin. Lieber Martin, zum Wohl.
Zum Wohl,
und, ja. Es freut mich auch, dass ich so lange schon mit dir arbeiten kann, und weil ich habe irgendwie schon ganz, als du noch viel jünger warst, schon geschnuppert. Mensch, das ist der Mann für Baden. Und zwar nicht nur in Sachen von Bio. Ja. Und freue mich deswegen und stehe da gern zur Verfügung, um mit dir ein Glas Wein zu trinken. Das war übrigens immer so mit den Uhrzeiten. Eigentlich haben wir immer getrunken, um nicht ein anderes Wort zu verwenden. Und das spielt aber schon so ein Aspekt mit rein, dass alle, die in dem Bereich waren, im Prinzip geht da immer so ein bestimmtes, so ein Stück Wunsch nach Leben, nach intensivem Leben steckt da dahinter. Und hinter dem Wunsch, intensiv zu leben, das ist ja dann nicht nur die Frage, wie lasse ich es mir jetzt im Moment gut gehen, das gehört aber dazu, sondern wie garantiere ich, dass es allen Menschen gut geht und dass es in jeder Situation gut geht und dass es auch in Zukunft noch besser wird. Und dieses Gefühl, ja, ich meine, heute würde man sagen Feeling, ja, das trägt mich auch. Das ist sowas wie so, das bringt mich in Fluss. Und das war auch der Fluss, den eben dann viele Menschen zusammengebracht hat in der Entwicklung des Bio-Weinbaus. Ich bin dazugekommen, weil auf unterschiedliche Art und Gründen gab es die Situation, dass in meinem elterlichen Betrieb so einige Versuche an Tests, vor allen Dingen durch meinen Bruder, angestellt wurden, eben in Richtung eines Anbaus, der damals noch nicht Bio-Weinbau hieß, sondern der einfach halt weg von Herbiziden, von chemischen Fungiziden, von aller Chemie bedeutet hat. Dahinter war allerdings noch ganz versteckt ein für uns persönlich in der Familie wichtiger Onkel, mein Onkel Hermann Grandpierre, der nach seinem Studium als zum Mediziner erst nach 10 Jahren Krieg und Gefangenschaft direkt mit großem Erfolg als homöopathischer Arzt begonnen hat und leider viel zu früh verstorben, aber schon in den 70er Jahren uns mehr oder weniger auf den Gedanken gebracht hat, Moment mal, die Welt ist eben nicht nur Medikament gegen die Symptome, die Welt ist ganz anders. Ja. Und wir haben das natürlich erlebt, weil wir nicht nur seine Heilerfolge bei uns in der Familie gesehen haben, sondern auch extern gesehen haben, weil alle seine Patienten waren alle Menschen. Und dafür habe ich Zeugen, die wurden einfach von der Allgemeinmedizin, wurden sie praktisch für unheilbar erklärt, und er hat die alle in irgendeiner Art und Weise eben homöopathisch behandelt mit großem Erfolg. Er hat dann auch ein gewisses anthroposophisches Gedankengut da so immer so mit eingebracht, obwohl er kein Anthroposoph war, aber er war offen für die Gedanken und wir waren da wohl vorbereitet. Und ich hatte eigentlich gar nicht den Anlass, überhaupt in den Weinbau und die Landwirtschaft zu gehen. Nach bestimmten Umwegen bin ich halt dann in Geisenheim gelandet. Und dann kam ich nach Geisenheim in die Schule und Universität des Weinbaus und ehrfürchtige Silberhaare, Professoren mit weltweiter Erfahrung haben uns ganz jungen, damals Anfang 20, gesagt, wie die Welt tickt. Und bei mir sind natürlich überall die Fragen aufgegangen. Mhm. Und ich habe auch den Wunsch geschwürt, die Fragen zu äußern. Und als ich auf viele Fragen keine Antworten bekommen habe, beziehungsweise nach der so und so viel Frage ich abgekanzelt wurde und was schon wieder sie, wurde natürlich mein Widerspruchsgeist umso größer. Der Widerspruchsgeist hat aber eine ganz konkrete Grundlage auch darin, dass ich gerade in meinem elterlichen Betrieb damals in den 70er Jahren verfolgen konnte, dass riesige Rebflächen, große Rebflächen, aufgrund, kann ich jetzt sagen, aufgrund der Behandlung nach der aktuellen Top-Berater-Bearbeitung, schlichtweg sind die Reben abgestorben. Die Rebflächen waren zu roten, 2/3 der Rebfläche von meinem Vater waren einfach schlichtweg kaputt. Wie mein Vater das sozusagen nicht laut zu Spiegel und Stern und sonst was tragen konnte, ist mir heute ein Rätsel. Das war eine Katastrophe, das würde heute kein Betrieb überleben. Und das war für mich damals genau der Auslösepunkt, wo für mich klar war, Moment mal, es kann es nicht sein, dass das, wo alles kaputt geht, dass das eine Lehrmeinung ist, sondern ich möchte mich für einen Weinbau einsetzen, wo die Symptome nicht behandelt werden, sondern wo wir eine ganzheitliche Lösung finden, um, ich meine, das ist vermessen, aber vom Ansatz her und von der Zielsetzung ist es heute noch meine Zielsetzung, dass wir einen Anbau finden, der auf alle Herausforderungen eine Antwort hat, und zwar eine in sich schlüssige Antwort, ja, wo ich nicht gegen das Mittel, gegen das Problem spritze und dann kriege ich ein anderes Problem, gegen das zweite Problem, dann habe ich zu hohen Ertrag, dann fällt der Qualität, dann fällt der Preis da und so weiter. Also so, dass ich aus diesem Circulus Viciosus rauskomme. Ich brauche eine Art von Weinbau, die ich heute übrigens ganz gern als eleganten Weinbau bezeichne. Ja, weil es einfach elegant ist, der dann auch sozusagen in sich eine Logik hat, wo das eine das andere verstärkt. Und wir am Schluss auch ein Ergebnis haben, das Freude macht. Und was ist das dann? Das ist wie Tanzen. Ja, das nenne ich eleganten Weinbau. Wenn es in sich schwingt und funktioniert. Und die praktische Umsetzung, ja, was der biologische Weinbau tut, ist im Prinzip weitestgehend, hat er dieses Konzept eigentlich in sich. Nein, er hat das Konzept zu 100% in sich. Es redet noch niemand von elegantem Weinbau. Es reden alle von Bio-Weinbau. Aber eigentlich gefällt mir die Bewegung viel besser, ja.
Bio ist eigentlich eh alles, wenn wir so sind. Ja. Was ich auch super spannend finde, klar, man hat gesagt, man will auf alles chemisch-synthetische verzichten. Aber wie kam man denn überhaupt auf die neue Sache? Also gerade jetzt mit Betriebsstoffe. Also in der Zeit, da kam chemisch-synthetische Industrie, die hat ja alles rausgespuckt, was kam. Aber klar, du hattest den Kupferschwefel, das Alte, aber es war ja dann eine Entwicklung, dass man wirklich auch dann frühzeitig schon gesagt hat, Kupfer ist auch nicht so gut, wir suchen andere Mittel.
Also die Pioniere, die haben sich da schwer getan. Also ich meine, du weißt ja, dass hier im Markgräferland gerade wenige Kilometer von hier der Wendelin Brugger einer der Pioniere war, der übrigens diese Umstellung gemeinsam mit seinem Freund Pierre Frick im Elsass getätigt hat. Dort hat er nämlich mal gelernt, der hat dort eine Lehre gemacht, interessant. Und da hat man sich eben dann so ein bisschen angeglichen an die biologische Landwirtschaft und hat halt gesehen, okay, gegen die Pilze braucht es auf jeden Fall noch Kupfer und es braucht Schwefel. Und wir können natürlich da auch, wir können auf die Insektizide verzichten, indem wir Vielfalt fördern und wir können auf die Düngung verzichten, auf die chemische Düngung verzichten, indem wir mit Kompost arbeiten und mit Gründüngen anfangen zu experimentieren. Aber das war zu der Zeit, als ich da eben dazu kam und als ich auch noch in Geisenheim studiert habe, war das sehr rudimentär, da gab es nicht wirklich gute Konzepte. Deswegen war der Bio-Weinbau damals auch eine ziemlich magere Geschichte, das hat nicht so richtig funktioniert, die haben ja immer gekämpft und im Grunde genommen war das dann schon so, dass es Ende 70er Jahre, als dann die Stiftung Ökologie und Landbau dann einfach mal solche Winzer zusammengerufen hat, um mit denen zu besprechen, ja, was ist denn ökologischer Weinbau, wie man damals dann gesagt hat, dass dann plötzlich aus dem Grund Winzer zusammenkamen, die sich ausgetauscht haben und dann waren plötzlich doch auch welche tätig, die so ein bisschen wissenschaftliche Erfahrung hatten oder ich hatte ja dann auch eine wissenschaftliche Ausbildung und dann war sozusagen, der Leitfaden gegeben, lass uns das ausprobieren, lass uns jenes ausprobieren, dann haben wir die Fachleute beigeholt aus der Landwirtschaft, Professor Beuschen und viele mehr und haben dann versucht, die Konzepte, auch Begrünungskonzepte, wirklich mit absolut durchdacht, mit einer Theorie hinterlegt, in eine Praxis umzusetzen. Und das waren dann so Entwicklungszeiten, die fand ich natürlich super spannend. Das ist heute noch im Rückblick spannend. Und dann waren wir natürlich self-made. Mens, ja, wir mussten querdenken. Wir haben halt rumgehört. Und dann hat man halt irgendwo gehört, ja, mit Molke kann man da auch was machen. Und dann hat man halt mit Molke was probiert. Und dann hieß es, oh, Propolis. Wunderbar. Ich zum Freund von meinen Eltern, der da im Münstertal als Imker aktiv war, das ist Bienenmuseum im Spielweg maßgeblich mitbetreut hat, bin ich zu dem Herrn Albrecht. Herr Albrecht, sagen Sie mal, kriege ich von Ihnen Propolis? Naja, kann schon. Wie viel Buchstaben? Ja, ja, ich bräuchte ungefähr so und so viel, habe ich mir Kenndaten gemacht. Und dann hat man natürlich auch einen Schnaps daheim. Und dann habe ich halt da angefangen, das Propolis halt im Vorlauf von der Brennerei im hochgradigen Schnaps dann zu lösen. Und habe das dann da versucht, in die größere Menge aufzurühren. Und dann habe ich da mal 6 reingespritzt. Da kam aber schon der Dr. Schof, der damalige Direktor vom Weinbau Institut, hat er irgendwie Luft gekriegt. Dann stand er plötzlich vor der Tür. Ich habe Herr Köpfer, Sie machen da Versuche mit Propolis, darf ich die mal ansehen? Ende 20 oder so, Mitte 20er und so weiter. Also man hat es dann halt mal angeguckt. Aber das waren schon auch so viele Dinge, die man ausprobiert hat. Die ganzen Geschichten mit Fenchelöl und dann kam das Wasserglas dazu. Und super spannend wurde es halt auch. Das war dann auch Mitte 80er Jahre schon. Habe ich da irgendwie Wind gekriegt? Oh. Da in Australien, da wurde das oder jenes mal ausprobiert, worunter eben
Phosphonate dann kam.
Phosphonate fielen. Ja. Und das hat dann eben der Dr. Georg Hill aus Oppenheim, hatte das irgendwie bei irgendeiner internationalen Tagung Wind davon gekriegt und hat es natürlich weiter geplappert an meine Freunde, und es waren ja meine persönlichen Freunde. Ich habe mit dem Uwe Hoffmann zusammen gewohnt, ich mit der Lotte Pfeffer eng befreundet, und wir haben natürlich...
Er war ja ein Jahrgang in Geisenheim, ne?
Ja, die Lotte war eins drüber, der Uwe war eins drunter. Ja. Mit dem Uwe habe ich dann mal ein Jahr zusammen gewohnt, und dann haben wir die Sachen einfach ausgeheckt. Und dann bin ich halt einfach irgendwo in Industriebedarfshandel und habe gesagt, ich brauche phosphorische Säure, und dann brauche ich, um das abzulöschen, das ist ja sehr hochsauer, da brauche ich ein bisschen Kalilauge, und dann haben wir das gemischt und haben das ausprobiert, und das hatte sensationellen Erfolg. Wir hatten damals schon kupferfreie Spritzfolgen geführt mit 3 Phosphonatbehandlungen und dann ein bisschen ergänzt mit Essigsaure, Tonerde und was es immer war. Und das Schöne war immer, wir hatten ja immer dann auch Kontakt bei diesen Präparaten mit den Top-Leuten. Also ich kann mich erinnern, da kam immer von der Firma Schette, kam dann immer der Top-Wissenschaftler, der Hartmut Spieß, der ist dann später gewechselt an den Forschungsring, ist also jetzt der ist jetzt eigentlich schon Mitte 70, hat da aber ganz wesentliche Züchtungsarbeit und Konstellationsarbeit, Forschungen gemacht. Der kam dann immer vorbei von der Firma Schette und hat dann alles Mögliche diskutiert, und dann haben wir Ringversuche gemacht. Wir haben dann also mit zwei Kollegen in 2 anderen Bundesländern betreut, hat es der Uwe Hoffmann, der das praktisch privat gemacht, der war damals noch Student, hat privat die Monitoren gemacht, hat von der Stiftung Ökologie und Landbau hat er sich ein bisschen Geld geholt, dass er dafür bezahlt wird, dass er das bonitiert, und dann haben wir alle verrückten Sachen probiert. Wir haben keine Brotrunk ausprobiert, wir haben Molke ausprobiert, wir haben Fenchelöl getestet, wir haben Kompostees, wir haben alles Verrückte getestet und haben das immer in Exaktversuchen nebeneinander geführt. Das war eine spektakuläre Zeit, und Wolfgang Zähringer vom Weingut Zähringer, der hat es immer gesagt, Paulin, mach. Und es war eine komfortable Situation.
Ja, was man auch sagen muss, du hast ja dann, ich glaube 1995, dann das Standardwerk geschrieben, der ökologische Weinbau. Wenn man das so sieht, was da vorher gruselt worden ist oder entwickelt ist, und das, wenn ich das Buch heute lese, das ist immer noch, wenn man den einmal durchgelesen hat, dann ist im Prinzip alles drin. Es hat sich zwar einiges verändert, aber es ist wirklich, finde ich, immer noch, kann man sagen, ein Standardwerk. Und wenn ich jetzt so nachdenke, das war ja so kurz eigentlich, das hat sich ja erst gerade entwickelt. Das war dann schon so die Zeit, wo man, also weil für mich ist das Buch immer noch das Konzept, das funktioniert, oder? Also war man 95, hat man es dann, war man dann schon auf einem guten Stand.
Also ich habe mir jetzt gerade heute Morgen schon wieder einen Beitrag gegeben im Einführungskurs ökologischer Weinbau in St. Ulrich zum Thema Bodenpflege. Habe ich einfach das Buch hochgehalten und habe gesagt, ihr müsst nichts mitschreiben, ich habe auch kein Skript, da könnt ihr alles nachlesen.
Ja.
Es war eine sehr intensive Zeit, es war echt eine Forscherzeit, das stimmt, das machst du mich erst darauf aufmerksam, das war mir gar nicht so bewusst, aber zwischen 85 und 95, da haben wir halt gearbeitet, wie die Verrückten, Ich bin gereist, ich war überall bei Betrieben reingeguckt, auf der ganzen, in ganze Welt, nicht ganz, es war Europa und Mitteleuropa. Und hatte dann, ich meine, damals, da gab es ja nur 30, 40 Leute. Und dann hat man gesagt, kam plötzlich jemand auf die Idee, wir müssen vielleicht mal so einen Kurs machen für Bio-Weinbau. Und da war die Frage, wer hat da überhaupt ein bisschen Ahnung? Da war ich ja mit 3 Jahren Erfahrung, war ich schon der King. Und dann hieß es, Paulin, du machst jetzt einen Vortrag über Bodenpflege. Ja, und dann bin ich halt natürlich da gesehen. Ich habe mir die Haare gerauft, bin nächtelang gesessen, ganzen Tag gearbeitet. Nachts habe ich dann auf der Schreibmaschine habe ich dann meine Texte geschrieben, das mit so einem alten Remington. Das war so eine ganz schwere Kugelkopfmaschine. War immer schon elektrisch, das war ein super Fortschritt, ja. Und die Familie, die unten drunter gewohnt hat, die erzählen mir heute noch schon, dass die Kinder am besten eingeschlafen sind, wenn es abends oben geklappert hat, weil die ging durch die Decke durch. Ja. Da sind die am besten, werden die am besten eingeschlafen. Ich meine, heute könnte ich abends, das ist Martin, heute könnte ich das abends nicht mehr. Da bin ich abendelang gesessen und habe Literatur studiert und wir haben ich habe selber viele Veranstaltungen besucht, wir haben viele Fachleute eingeladen. Ich meine, der Professor Beuschen kam hier, denn mit dem habe ich, der hatte ganz hervorragende Beraterseminar durchgeführt, indem er 3 Tage am Stück referiert hat, auf allerhöchstem Niveau, vor einem Publikum von 30 bis 40 Leuten, Menschen und dann da waren immer nur Berater da und ich durfte da so als Betriebsleiter plötzlich auch mal rein und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ja, sagen Sie mal ganz vorsichtig, könnten Sie, würden Sie nicht? Und dann kam der mit seinem Atlatus, mit seinem studentischen Helfer, mit seinem Dr. Uli Hampel, kennst du auch noch, kam er dann vorgefahren, dann haben wir alle Reden angeguckt und dann habe ich mit dem zusammen ein Konzept gemacht. Und seit die Umsetzung hat der Uli Hampel mit mir gemacht. Er war nur so der große Meister. Hat sich gefreut. Dann haben wir Wein probiert bis zum Umfallen. Er hatte ja einen Chauffeur und hat dann ist dann reichlich beschenkt worden mit Wein. Honorar hat er keins genommen. Aber der Professor Beuschen war auch der in den Jahren 78, 79 bereits Seminare und so Treffen mit betreut hat am Kaiserstuhl. Da musst du mal deinen Vater fragen, den Richard fragen, ob er da nicht auch schon dabei war. Weil da war bestimmt aber der Rudi Dreher schon dabei, da waren die Ringlins dabei und da war dieser Ewald Großklaus aus Iringen dabei. Ja. Und da hat er Treffen veranstaltet mit solchen Winzern und das war natürlich, hey, das war halt ein wirrer Haufen, ja. Und keiner hat was gewusst, aber man hat den Wunsch gehabt, was zu entwickeln und was anderes zu machen.
Ja, im Rückblick muss ich sagen, es ist für mich auch immer noch so, dass der ökologische Weinbau, wir sind die, wo neue Akzente setzen und wo alles nochmal weiterdenken. Also das ist ja bis heute da, wenn ich jetzt zurückdenke ans Fortbildungsseminar St. Ulrich, das war, muss ich sagen, wieder eine Offenbarung, dass man einfach einen Tick weiterdenkt, wie man, wie überhaupt sich eben, wie du auch sagst, das Ganzheitliche, das einmal runddenken, wie das da vonstatten geht. Also wir können ja in verschiedene Themen gehen, vielleicht eins finde ich aber, wenn ich dran denke an daheim, wie viel haben wir rumexperimentiert mit Maschinen. Wenn ich heute dran denke, das Angebot, wo heute da ist, das gäbe es alles ohne ökologischen Weinbau nicht. Ne? Wie hast du experimentiert mit Einsäen, mit Walzer, mit Unterstockbearbeitung? Ne? Da war im Prinzip jeder Winzer war gefordert, Sachen auszuprobieren, neu zu gestalten. Oder auch Thema Piwi könnte man heute auch ansprechen. Ne? Ohne ökologischen Weinbau gäbe es keine Piwis. Ich weiß auch, mein Vater war auch ganz euphorisch. Da haben wir gesagt, wir pflanzen jetzt von jeder Sorte, pflanzen wir eine Reihe. Das ist nie ertragreich. Das ist einfach nur ein Versuch, wo man macht, weil man es wissen will und ausprobieren will, aber nicht, weil man schon weiß, wie es geht oder... Also ist heute eigentlich auch unvorstellbar, dass man sagt, ich probiere einfach was aus. Ja.
Ja, da steckt aber, Martin, da steckt einerseits natürlich erst schon mal ein Freiheitsgedanke drin. ein Freiheitsgedanke, nicht in dem Hinblick, auch in dem Hinblick, dass ich eigentlich keine Lust habe, mir von jemandem feste Regeln zu geben, genau so wird es gemacht. Und das war ja der Wunsch, das war die Idee, dass wir die Landwirtschaft jetzt naturwissenschaftlich erfassen und es gibt eine Regel, genau so wird im Weinbau verfahren, tak, 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 nach Schema F und dann kommt dahinter Ergebnis raus. Wie gesagt, ich habe ja gesehen, dass es zum Chaos führt. Und dann hat man sich einfach Gedanken gemacht, Moment mal, gibt es andere Möglichkeiten? Und das Entscheidende ist einfach auch das, dass ich natürlich im biologischen Denken, und das bezieht sich dann nicht nur auf den Weinbau, das bezieht sich nicht nur auf die Landwirtschaft, das bezieht sich auch auf alle gesellschaftlichen Prozesse, übrigens auch auf das aktuelle Thema Corona. Ich meine, wir können ja unseren Blick öffnen. Häufig ist ja so, dass wir mit Scheuklappen durch die Welt gehen und nur das sehen, was wir gerade so meinen. Okay, das ist richtig, das haben wir belegt. Und, aber es gibt im Leben und der Welt viel mehr Möglichkeiten. Und der Trick ist einfach nur, ich mache mich offen für alles, was passieren kann. Und dann gibt es auch halt Chancen.
Und dann aber auch selber testen. Also ist auch meine Erfahrung. Ich glaube nur das, was ich selber getestet habe. Ne?
So ist es.
Auch bei, also meine Bildung im Weinausbau ist wirklich Learning by Doing und selber erfahren, wie wirkt was. Mir kann jeder Vertreter kommen und sagen, das ist was ganz Tolles, das bewirkt das und das. Vergiss es. Ja,
die kamen ja reihenweise zu mir, die ganzen Verkäufer am organischen Handelsdünger und großen Zeug, die alle ihr Geld verdienen wollten oder mit ihren, ich kriege heute noch zweimal in der Woche irgendwas angeboten, was super hilft und wirkt, dann sage ich ja wunderbar, belegen Sie es und so weiter. Ja. Wie gesagt, ich hatte ja 10 Jahre lang diese Ringversuche gemacht, hatte viel ausprobiert, habe in meiner Diplomarbeit ja schon, war die erste Diplomarbeit in Geisenheim mit Biospritzmitteln, allerdings auch im Vergleich mit konventionellen. Und ich hatte nur die Abhärtungsgrade getestet und der Studienkollege, der die biologische Bonitur gemacht hat, also im Hinblick auf wie, der hat die Diplomarbeit nie abgeschlossen, deswegen gab es da nie Ergebnisse, hat mich furchtbar geärgert, aber es war mir ja egal. Genau. Ja. Also einfach alles ausprobieren und entwickeln, das war einfach halt damals eine große Zeit und trotzdem war es einfach auch so, dass ja jeder von den Menschen, von diesen Pionieren, die da zusammengekommen sind, jeder von denen hatte ja andere splinige Ideen im Kopf. Und das war aber auch ein Riesenpotenzial. Weil der eine hatte halt, ich meine, zum Beispiel gibt es einen typischen schönen Vergleich, da bin ich mir mit Wendelinburger einig. Der Wendelinburger hat sich immer mit den Insekten beschäftigt. Der war ja ein sensationeller Insektenfotograf. Ja, diese Fotografien, mit denen hat er ja Vorträge bis in Hohenheim und überall gehalten und hat die in Weinbauinsekten dokumentiert. Das gab es nirgends. Er hat es gemacht, als popischer Winzer, ich habe mich von Kind auf immer für die Pflanzen interessiert. Ich habe die Botanik interessiert. Ja. Ich habe mich dann mehr mit den Pflanzen beschäftigt. Und dann gab es die verrückten Leute, die gesagt haben, wir machen Wein mit gar nichts. Also sozusagen das Natural-Wein-Denken war da drin. Aber es gab auch die Menschen, die sind von der religiösen Seite hergekommen, von der Religion, und die haben gesagt, okay, wir haben hier eine Schöpfung geschenkt, es geht um die Erhaltung der Schöpfung. Die Dritten waren grundsätzliche Gegner von der Industrie und von chemischen Produkten. Die Vierten waren Atomkraftgegner. Und dann gab es auch noch sehr viele, die halt einfach aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, aufgrund gesundheitliche Probleme hatten. Oder sie hatten gesundheitliche Probleme und dann sozusagen über ihre Gesundheit nachgedacht und festgestellt, oh, das, was ich mir jetzt überlege, was für mich als Mensch jetzt möglicherweise gesundheitlich bedenklich ist, ja, und da draußen mit den Pflanzen, was mache ich denn da? Das heißt, das Reservoir an Menschen, die da zusammengekommen sind, war genauso groß wie die Gründe, Gründe biologisch zu arbeiten, ja, das ist einfach immens, das ist ein ganzer Strauß, das ist ein riesen Paket und das ist dann das Spannende auch, dass man das, wo ich jetzt mit Überzeugung sagen kann, vor 35 Jahren habe ich das nur vermuten dürfen, ich habe es zwar auch immer behauptet, so im jugendlichen Revoluzertum, aber heute kann ich es mit Überzeugung sagen, dass also das Konzept des biologischen Landbaus und Weinbaus, das deutliche Schwächen hat, an denen wir arbeiten, Thema Piwis und Thema Kupfer, da sind wir ja aktiv dran, Martin, das freut mich auch, aber es hat eben noch, es ist noch nicht zu Ende, es wird übrigens ewig,
das wird, sowieso. Das wird nie zu Ende sein. Wird
sowieso immer ewig weitergeben, aber ja. Im Moment ist es das einzig schlüssige Konzept, in der Landwirtschaft und im Weinbau vorzugehen. Und so in diesem Konzept ist dann nicht nur einfach das Ergebnis Wein eingeschlossen. In dem Konzept ist auch die Qualität des Weines eingeschlossen, ist die Wirtschaftlichkeit der Betriebe eingeschlossen, sind die Konsumenten eingeschlossen, die nämlich plötzlich hoffentlich viel Freude haben und noch mehr Freude haben am Wein, den sie konsumieren, ja, weil er einfach gut schmeckt und weil er auch auf eine andere Art und Weise dann auch wirkt im Kunden. Das ist ein gesellschaftlicher Beitrag, das ist ein ökologischer Beitrag. Es sind viele Beiträge, die wir alle sozusagen durch ein wirtschaftliches Tätiger sein, das kann man ja auch mal so sagen. Wir sind wirtschaftlich tätig und produzieren wunderbare Weine. Ach, wie ist der Cabernet Blanc, der letzten Fehler, der ist schon wieder leer.
Du redest so viel, mein Glas ist schon leer, ich komme her zum Trinken.
Wir produzieren wunderbare Weine und leisten nebenbei noch ganz viele andere Dinge. Wie sagt Prinz Felix von Löwenstein, das sind Kollateralnutzen.
Gutes Wort. Das ist gut. Ja. Wir trinken was und alle profitieren davon. Ja. Ja. Allein bei den Typen von Ökowinzer könnte ich jetzt den ganzen Abend weiterreden, weil das ist für mich echt so ein Kaleidoskop von Individualisten. Also.
Wir haben ja vorhin über wie sind die Richtlinien entstanden gesprochen. Ja. Und da war es wirklich so, da kam ja so ein Haufen zusammen von das waren VDP-Betriebe, das waren von Weimar und Peter von Weimar, Schriftführer bei VDP Deutschland. Und es waren hochstudierte Weingutsbesitzer da mit großen Gütern, es waren irgendwelche kleinen Hansele da und die sind da zusammengehockt und dann haben die angefangen da zu diskutieren. Ich kann dir sagen, es war die Erfahrung meines Lebens, ja. Der eine hat gesagt, das geht auf gar keinen Fall, weil das brauche ich nicht. Und der andere hat gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Da war von einem anderen die Rede, weil ich nicht brauche.
Also und hat sich nicht viel geändert, muss man sagen. Nein. Ja.
Und es war ein ewiges Gezanke und ich muss sagen, ich war da dabei. Ja. Und seither will ich eigentlich mit Richtlinienarbeit nichts mehr zu tun haben. Ist auch so, die aktuellen Richtlinien kenne ich schon gar nicht mehr. Ich muss meine Mitarbeiter fragen. Also ich würde so machen, aber du prüfst mal, ob du das darfst.
Weil
das ändert sich ja auch ständig. Ja.
Also ich finde es sehr witzig, das, was du erzählt hast, was du alles gemacht hast in deiner Jugend, ist ja heute alles nicht mehr erlaubt, du bist ja kein Bio mehr. Ne? Das ist so abgefahren, wenn man sich das überlegt. Ja. Wir haben Richtlinien erstellt und werden heute so und die sind heute so zementiert und EU-weit geltend, dass man eben ein Brennnessel so oder sonst was halt nicht mehr selber machen darf.
Ja, Martin, es freut mich ja, dass du heute Abend hier sitzt, weil es könnte ja auch sein, dass du sagst zu dem, den besuche ich nie im Leben, weil der war ja einer von denen, der mir
die
Kontrolle verbrochen hat. Genau. Ja.
Das kommt noch. Kontrolle habe ich gesagt, es gibt einen extra Podcast.
Ja, okay.
Weil die Leute müssen wissen, was heißt eine Biokontrolle.
Das
ist für mich extrem durchdacht. Es gibt keine bessere Kontrolle wie die Biokontrolle.
Und wir haben im Weinbau eine Biokontrolle entwickelt, die wir dann nach einem Jahr vorgestellt haben bei Bioland. Und da hat der Bioland-Landesvorsitzende hat dann, nachdem das Gespräch rum war, sagt er im Hintergrund, ich höre das nur so mit, zu seinem Kollegen, ja, das klingt gut, das sollten wir vielleicht auch machen. Also wie gesagt, und ich meine, die Kontrollsysteme, die wir privatwirtschaftlich entwickelt haben, hat der Staat nach Erlass der EU-Verordnung 1:1 übernommen. Sogar die Kontrollbögen, die wir geschrieben haben, die kriege ich heute noch vorgelegt. Okay. Du musst dir das vorstellen, nach über 20 Jahren, fast 30 Jahren. Aber das ist, wenn es ein eigenes Thema gibt, dann lassen wir das böse Thema Kontrolle lieber weg.
Ich sage mir das auch immer, wenn Kontrolle ist.
Ja.
Das haben wir entwickelt, das wird jetzt durchgeführt und wenn sie manchmal übermütig werden, dann muss man ihnen auch sagen, hey, es geht hier um den Bioanbau, das geht nicht darum, dass du da, ja, also, und auch gerade das, dass wir eigentlich selber alles entwickelt haben, das ist für mich heute immer noch eine Freude, dass da was entstanden ist, wo wir selbst gestaltet haben. Mhm. Auch wenn wir heute ein bisschen drin gefangen sind. Also wir witzeln ja immer, wenn wir mal die Schnauze voll haben von allem, dann bilden wir was Neues und wir nennen uns die freie, unabhängige Winzer.
Das ist ein super Stichwort. Ja. Oder die Eleganten.
Oder die Eleganten. Das kam jetzt heute. Wobei, ich finde, also das ist mein Ding, im Weinstil Eleganz, aber ich kann schon nicht mehr hören, wer heute alles von Eleganz spricht.
Ja. Aber dann, wenn wir uns da so eine Gruppe bilden mit die eleganten Winzer und Winzerinnen, Martin, dann müssen auch die Winzerinnen dazu, dann gibt es natürlich sicherlich auch üble Vorschriften, zum Beispiel, dass jedes Mitglied muss irgendeinen kulturellen Beitrag auch liefern, zum Beispiel, das wäre ja für dich kein Problem, du würdest mit deinem Vater und deiner Familie würdest du dann sagen, okay, mein Beitrag ist, ich mache einmal im Jahr einen Tag, da gehe ich musizieren durch meine Weinberge, um deren Vitalität zu fördern. Und da muss jeder Winzer
muss da was
Kreatives natürlich bringen, sonst hat er hier nichts zu suchen bei uns, gell?
Also aber bei mir auch Einstellungskriterium. Also wenn jemand im Hobbymäßig dann da nichts drauf hat, also wenn jemand mir sagt, er spielt das und das Instrument, dann ist er eingestellt, wenn er mir gefällt.
Okay.
Also finde ich schon wichtig, dass jemand auch das Kulturelle in sich trägt.
Okay. Ja. Und ich bin in Versuchung, die Leute immer zu fragen, wie sportlich seid ihr? Seid ihr auch in der Lage, mal schnell das und das zu machen? Aber das ist dann meine Seite.
Das ist deine Seite, ja.
Ja, das gehört auch dazu. Das hängt übrigens mit dem Thema Tanzen zusammen. Ja.
Ja.
Also Eleganz heißt ja eleganten Weinbau, heißt für mich eigentlich Tanzen. Ja. Tanzen im Weinberg und Keller, ja.
Eine richtig gute Musik ist Tanzen, finde ich. Und eine richtig gute Wein ist auch Tanzen. Ja. Und wenn ich den jetzt gerade trinke, dann finde ich, da merkt man, da kommt was, gell?
Genau.
Ja. Also das ist wirklich so, dass die wirkliche Richtlinie, auch die Richtlinie für Normalbioanbau, waren im Prinzip gar nicht verschriftlicht. Weißt, Bioland wurde ja vor 60 Jahren gegründet. Was haben die dann dazu gesagt?
Nee, man kann das so sagen, wenn ich einen kurzen Rückgriff machen darf. Das war ja eigentlich so eine interessante Entwicklung, dass eigentlich praktisch die ersten Gedanken zu einem Biolandbau eigentlich entstanden sind, wo der konventionelle Landbau gerade so erst Fahrt aufgenommen hat, nämlich 1924 mit den Anthroposophen und Rudolf Steiner. Das ist durchaus eine sehr spannende Geschichte. Ja. Aber dass praktisch dann eigentlich das sozusagen auch immer so Bewegungen waren, die hoch und runter gingen, im Dritten Reich hatte die biologisch-dynamische Landwirtschaft nämlich auch mit Subsistenz und Entwicklung der Böden und so weiter auch eine große Unterstützung erfahren. Ja. Übrigens auch die Pflanzenzüchtung, so mit Piwis und so weiter, die Siegfried-Rebe und so weiter. Also da hat man schon auch Gedanken gut gehabt, wo man heute natürlich sagen würde, oh, ist furchtbar.
Ja.
Aber es ist auch wiederum ich meine, es ist so wie, ich meine, terroristische diktatorische Regimes, die nehmen immer auch positive Impulse auf und machen es dann zu ihren, das ist einfach so, ja. Aber im Prinzip war das so, dass es so immer geschwelt hat, dann kamen zwei Weltkriege, dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen und man hat in den 50er Jahren kam dann der Aufbruch und man hat Erträge generiert durch den weitere Ergebnisse in der Pflanzenzüchtung, in der Düngung und im Pflanzenschutz. Und da gab es natürlich eine ganz bescheidene und eine ganz stille Gegenbewegung und die hat sich dann damals einfach nur im biologisch-dynamischen Landbau gefunden. Und ich weiß nicht, ob dein Vater damit schon involviert war, aber ich meine, deine Kollegen von deinem Vater.
Eichstätt ist ja ganz stark biodynamisch geprägt, klar.
Ja.
Und aber eben bei uns war das auch wegen was so Religiöses. Also wir waren evangelisch, wir waren eher so die Fortschrittlichen. Und da war das Kuhhahnvergraben eher ein bisschen Hokuspokus, ne, wo nicht so in unser Weltbild gepasst hat.
Nee, das ist genau der Punkt, dass im Prinzip die die Biodynamie hat immer auch dann gesagt, okay, da gehört die Anthroposophie dazu. Das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, aber ich meine, heute ist mir sich eigentlich klar, ich kann auch biologisch dynamisch arbeiten, ohne dass ich die Anthroposoph bin. Ich bin, arbeite auch biologisch dynamisch, ich bin aber definitiv kein Anthroposoph. Ja. Rudolf Steiner hat sich übrigens auch erklärt, dass er kein Anthroposoph ist. Der war nie Mitglied in der anthroposophischen Gesellschaft. Das war ihm viel zu dünkelhaft und viel zu versteinert, ja, dass er da Mitglied gewesen wäre. Ja. Und er wäre heute der größte Gegner von der Demeter-Bewegung, bin ich mir sicher. Als Organisation, dass man es falsch versteht. Nicht aus dem, was die Landwirte machen, sondern in der Organisation. Und deswegen hat sich ja Bioland gegründet, aus diesen Eichstättern, unter anderem aus diesen Eichstättern, Landwirten und Winzern heraus, die gesagt haben, das deckt sich nicht mit meiner Religion und mit meinen Vorstellungen von Welt und Schöpfung. Und daraus hat sich Bioland gegründet. 1972, glaube ich, und dann später gab es ein Naturland, aber die hatten alle nur Richtlinien für Landwirtschaft, nichts für Weinbau. Und die Idee war die, dass man praktisch eine Richtlinie macht für Weinbau, die übergeordnet für alle Verbände gilt. Und wie gesagt, nach der gab es die Richtliniendiskussion zwischen 83 und 85 und dann 85 waren dann die Richtlinien fertig und dann war die Frage, ja, wer steht denn dahinter? Dann hieß es ja, da muss irgendeine Organisation dahinter stehen. Die Stiftung Ökologie und Landbau, die einen Impuls gegeben hat, mit Dagi Kiefer damals, die jetzt gerade vor wenigen Wochen mit 95 Jahren verstorben ist. Die Dagi Kiefer von der Stiftung Ökologie und Landbau hat den Impuls gegeben. Und dann war das so, dann hieß ja, das muss jemand dahinter stehen. Und dann hat da irgendein paar Leute halt so, wir haben immer alles mit. Wir haben ja so viele verrückte Sachen überlegt, wo ich heute sagen würde, ja, haben sie noch ganz? Ja, also alles Dinge, wo man also auch heute im Nachhinein noch sagen müsste, wie sind die auf die Idee gekommen, dass sowas überhaupt Fahrt aufnehmen kann? Also haben irgendwelche so ein paar verrückte Leute befunden, okay, da war dann Uwe Hoffmann dabei, da Lütje Hillebrecht, ein paar Badener waren dabei, jetzt machen wir halt einen Bundesverband ökologischer Weinbau und da gibt die Richtlinie raus und alle Bio-Winzer, egal wo sie organisiert sind, können da Mitglied sein. Und so haben wir den Bundesverband 1985 diesen Bundesverband ökologischer Weinbau begründet, haben die Richtlinien übrigens vorgestellt in Geisenheim, in der Aula, in sozusagen dem Herzen des konventionellen Weinbaus, haben wir gewagt, die Richtlinien vorzustellen mit Professor Beuschen als Hauptredner und der Direktor, damals langjährige Direktor, den ich übrigens sehr geschätzt habe, mit dem ich immer noch gestritten habe. Aber als ich kein Student mehr war und irgendwann wieder herkam, hat er mich hofiert bis zum Anschlag, Professor Schaller. Der hat natürlich Gift und Galle gespuckt. Ja.
Den hatte ich auch noch, Schaller. Der war bei mir auch noch da, wo ich in Geisheim war.
Ja. Wir wurden verlacht und wir wurden beschimpfen. Also so eine Mischung zwischen beschimpfen und verlachen und so weiter. Und wie gesagt, da hat sich dieser Bundesverband ökologischer Weinbau gegründet mit einigen, sagen wir so, auch Spinnern, mit ideologischen Köpfen. Das war ja dann wirklich so, Uwe Hoffmann war der erste Vorsitzende. Dann hat nur ein Geschäftsführer. Der Geschäftsführer war halt ein Luftikus, der war ein super kreativer Typ, der hat, ich weiß nicht, 50 Bücher geschrieben, aber praktisch hat er nicht auf die Reihe gebracht. Auf jeden Fall hat er dann in den ersten Jahren erst einmal das ganze Geld durchgebracht. Wir mussten hinterher per auf Prozess Freund, und so weiter mussten wir uns von ihm trennen und gruschen Zeug. Das waren also alles dann üble Vereinsgeschichten, also wie man es in jedem Tennisclub kennt. Das war ganz wüst und ich muss sagen, ich habe das auch nur durchgehalten, weil es war immer die Idee dahinter. Und wir hatten halt rauschende Feste gefeiert. Also unsere Bierweinpräsentation waren, da hatten wir dann die ersten Bierweinpräsentationen, da kamen halt vielleicht 20 Gäste und wir waren 30 Winzer. Also muss ich dir erklären, wie das zuging. Ja, also da hat jeder seinen Schlafsack dabei und man hat sich dann sozusagen irgendwie mit List und Tücke hat man es noch geschafft, sich irgendwo eine Ecke im Schlafsack zu verkrümeln oder zu finden. Ja. Oder man hat gleich die ganze Nacht durchdiskutiert und dann morgens zum Frühstück dann die nächste Flasche Riesling oder Gutedel zu öffnen. Ja. Aber es war eine sehr kreative Zeit und wie gesagt, da gab es auch wirklich hochgradige, hochinteressante Impulse. Ich meine, das waren dann die Impulse, die es ermöglicht haben, erst einmal wirklich auch sehr spannende Leute kennenzulernen, von denen man wirklich lernen konnte, also ein Professor Peuschen oder auch viele andere Mentoren, die wir dann angezapft haben mit ihrem Wissen, ja, aus denen wir dann das Wissen wiederum verglichen haben mit unseren Erfahrungen. Ja. Dann war ich plötzlich, wurde ich gefragt, ja Mensch, wir machen da einen, wir wollen einen Einführungskurs ökologischer Weinbau machen. Ja, das war hier
Wann
unten.
war der erste?
Der erste war 87 in Altenkirch. Da war ich noch
Wahnsinn.
nicht bei Zähringer, da war ich freischaffend. Ja. Und dann hatte ich über Bodenpflege und Boden musste ich referieren. Ich musste mir, also das, ich hatte noch nie einen Vortrag gehalten zu dem Thema. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, wie es geht. Ja,
Und jetzt momentan laufen ja die Kurse auch wieder
ja,
in St. Ulrich.
ja, ja.
Wie viele nehmen da momentan teil?
Im Moment dieses Jahr haben wir zwei digitale Angebote, jeweils mit 45
Nein,
Teilnehmern.
schon
Nice.
abartig,
Ja,
ne?
das, und es waren mal, am Anfang waren das mal 15 und dann waren es mal 20 und dann waren es mal 8 und dann habe ich gesagt, wir machen das. In St. Ulrich übrigens auch seit 89. Die kamen dann auch irgendwie auf mich zu und irgendwie, ja, könntest du mal und so weiter. Das machen wir seit 89 durchgehend. Und wie gesagt, aus diesem Impuls heraus, ja, das muss man das einmal so ein bisschen fassen, das, was wir so erspüren und was wir praktisch ausprobiert haben. Jetzt muss man das in einem Seminar tragen. Und dann muss ich auch dazu sagen, da kam der Dr. Schönach mit ins Spiel, ja. Langjähriger Geschäftsführer vom Badischen Weinbauverband. Der Dr. Schön kam dann ins Spiel, weil wir hatten ja natürlich dann auch Ende der 80er Jahre schon Öko-Weinbau-Kongresse angeboten.
Der erste in Freiburg, ne?
Ja,
Ja,
genau. Und da
hast du
erinnert sich dein
wahrscheinlich
Vater.
auch, ja, da hast du wahrscheinlich auch
Ja,
organisiert.
natürlich, das war ja die Geschichte. Also, dann hieß es, wir machen einen Öko-Weinbau, das war schon der dritte, der erste war dann irgendwo mal ganz klein da und dann war es ein zweiten und dann hieß es, gehen wir nach Freiburg, das ist die Bio-Hauptstadt
Stadt.
Deutschlands, die grüne Stadt und so weiter. Und dann hieß es plötzlich, also gut, wir organisieren es. Und irgendwie hatte ich den schwarzen Peter, hieß es, Paulin, organisierst du. Ich habe die ganzen Verhandlungen mit dem Kolpinghaus geführt und die ganzen finanziellen Abwicklungen gemacht und Kuschenzeug. Und dann haben wir halt befunden, okay, wenn wir in Freiburg sind, dann fragen wir halt auch mal die Offiziellen an. Und du wirst nicht glauben. Die Biobewegung war praktisch im Prinzip per Richtlinie 4 Jahre alt. Es hat gesprochen der Dr. Sauder, das ist jetzt sozusagen der Dr. Rühl vom Ministerium. Es hat der Staatssekretär gesprochen, das wäre also jetzt die Frau Gurhirsch. Ja. Es hat der Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbands gesprochen.
Der Wohlfahrt.
Na ja, das wäre jetzt der Wohlfahrt, das war damals der Dr. Schön.
Schön.
Die haben wir da alle beizitiert. Die sind gekommen. Das war so eine ganz blutjunge Erfahrung. Und wir hatten 150 Teilnehmer. Der Kolpingsaal war voll, ja. Und dann kamen die bösen Themen. Da kamen die richtig bösen Themen, ja. Weil das kam natürlich dann auch von Vorträgen von Luigi Hillebrecht, dem damaligen Geschäftsführer von Ecowind. Der hat natürlich ganz böse rein in die ganze Unding der konventionellen Landwirtschaft. Aber Dr. Schön hat ganz cool pariert, hat damals in einem Grußwort gesagt, ganz cool und locker, ja, der konventionelle Weinbau ist der von gestern, der Weinbau von heute ist integriert und der Weinbau der Zukunft ist der biologische Weinbau. Standardspruch. Und der hat sich immer da von Anfang an interessiert und der hat ja dann mich beiseite genommen und gesagt, Herr Köpfer, wollen Sie nicht einen Verbandsausschuss? Und so kam ich dann in den Verbandsausschuss und dann habe ich gesagt, Herr Köpfer, kam er wieder. Jetzt schreiben Sie mal, wie Sie die Bodenbearbeitung machen. Jetzt, wir machen eine Serie im Badischen Keller Winzer in der Fachzeitung, das war Anweisung von ihm, 5 Folgen über Bio-Weinbau. Und ich hatte dann zu schreiben über Bodenpflege und noch was und der Uwe Hoffmann über Pflanzenschutz und irgendeiner hat über Önologie geschrieben. Also ich hatte den Auftrag, 5 Beiträge im Badischen Winzer, das war in den Jahren 91, 92.
Ja, da war ja dann der ökologische Weinbau schon fast geschrieben. Durch die Vorträge,
Das
ne?
war ja das, das war ja, das war ja die Geschichte, als dann irgendwann ich angesprochen worden bin, sage mal, wir brauchen da ist natürlich noch jemand, der das schreibt. Es war praktisch, muss man sich vorstellen. Ich meine, im Prinzip ist das eine sensationelle Chance. Ich als Publiker Winzer habe die Chance, ein Fachbuch zu schreiben. Normalerweise die Fachbücher schreiben die Professoren von den Universitäten, ja. Mir Paulin Winzer waren gefragt. Ich war der Betriebsleiter bei Zähringer und bin abends gehockt und habe mit der elektrischen Schreibmaschine.
Dass die Kinder unterschlafen konnten, wer erinnert uns?
Ja, habe ich das erste Mal das Kind geredet. Aber ich konnte natürlich 80% abschreiben von meinen Vorträgen und meinen Artikeln aus dem Badischen Winzer und so weiter. Also, es hat sich dann so aufgebaut. Aber Martin, weißt du?
Aber ich habe gerade so eine Idee. Eigentlich müsstest du jetzt da gerade weiterschreiben mit deinen, mit dem, ich weiß nicht, wie der zweite Kurs von St. Ulrich, der
Fachseminar.
Fachseminar. Das gäbe
Ja.
doch auch so ein paar Bücher, oder?
Das
Man, die, ja.
könnte auch nur ein paar Bücher werden. Ja, weil es dann plötzlich darum geht, das alles auch weiterzudenken und in einen größeren Zusammenhang zu bringen. Aber da kommen natürlich dann auch nochmal ganz andere Themen zur Sprache, weil wir haben natürlich jetzt den biologischen Weinbau und die ganze Arbeit immer so bezogen. Ja, ich will am Schluss einen guten Wein haben. Aber ich denke, es wäre an der Zeit und es wäre auch im Blick auf die Zukunft, und da sind wir übrigens im Prinzip schon auch bei einem religiösen Thema, ja, das möchte ich schon auch ganz offen hier sagen, wo man sich Gedanken macht, ja, was hat es mit mir als Mensch zu tun? Ja, und was spielen wir Menschen darin eine Rolle? Und zwar wir Menschen natürlich als Winzer, die damit wirklich täglich zu tun haben, aber auch wir Menschen als Genießer von Wein, und damit spreche ich das ganze Publikum an. Ja, was haben wir damit zu tun? Und dann kommt natürlich die nächste Ebene dazu. Moment mal, was macht überhaupt was ist das Leben? Ja, was ist der Sinn des Lebens? Wo sind unsere Ziele? Ja, wo ist der Gesamtzusammenhang? Aber auch, und das finde ich Schöne bei dem Thema Wein, und deswegen bin ich auch begeistert, ja, dass das Thema Wein nicht nur in der Bibel eine große Rolle spielt, sondern mit dem Wein hat nicht übrigens immer Zugang zu eben den Top-Wissenschaftler aus der ökologischen Landwirtschaft. Wenn wir gesagt
Ja,
haben, wir sind Winzer
das
übrigens, die sind immer
war's,
gekommen,
ja.
ja. Und ich hatte immer die Rückspiegelung auch von Beuschen oder von Hampel und von Gerald Herrmann und wie sie alle halt sagen, ja, wenn wir vor Kartoffelbauern und Getreidebauern sprechen, ist es nett, aber bei euch ist es immer spaßig, ja. Und die kamen natürlich dann haben wir Exkursion gemacht in die Schweiz. Aber da ging es übrigens um das Thema Piwi, da können wir auch nochmal drüber sprechen und dann.
Das gibt eine extra
Ja,
Folge,
ja.
ja.
Ah, genau, da muss ich dir von der Weinprobe auf dem Walensee erzählen, wo wir dann abends
Ja.
ein Schiff gemietet haben, sind 2 Stunden auf dem Walensee eine Runde gefahren. Es gab irgendwie eine Kleinigkeit, so ein Buffet zum Essen, aber ansonsten, gab eine geführte Weinprobe mit knapp 40 Weinen. Es ist eigentlich niemand vom Schiff gegangen. Es sind alle nur vom Schiff getorkelt. Aber das könnte auch nochmal eine nette Geschichte sein. Und da kamen gerade so Leute wie Hampel und Dr. Hampel, der jetzt heute noch führend tätig ist im ökologischen Landbau, Bodenfruchtbarkeitsentwicklung und. Die waren da immer als Gäste mit großer Freude dabei. Wir haben die eingeladen und dann sind die ausgestrahlt und haben gelebt. Und wir kamen damit in einen tollen Austausch. Und wie gesagt, ich bin jetzt abgeschweift. Worum es mir geht, ist das eben, dass es nicht nur darum geht, zu trennen zwischen dem, was wir sozusagen ganz körperlich und wahrnehmen, auch in dem, was wir essen und trinken und wie wir uns begegnen, und dem Geistigen, wo wir uns in Gedanken wägen, sondern eigentlich richtig Spannung kommt da rein, und das ist eigentlich das Leben. Das ist auch in der Theorie der Anthroposophie eigentlich die Verbindung. Ja, wir haben den Geist und wir haben die Materie, und dazwischen ist das Leben. Und wenn wir das Leben nicht dazwischen haben als Verbindung, ja, dann ist das Philosophieren ist tot, ja, das Saufen ist auch tot. Aber wenn wir das miteinander verbinden, ja, dann kommt da Dynamik auf. Und da kommt dann Leben rein. Und das miteinander eben zu entwickeln, dann auch in eine Verbindung zu bringen, ich glaube, das ist eine große Zukunftsaufgabe. Ja? Also ich meine, wir reden immer ganz hochtheoretisch über viele Probleme, wir reden dann aber über ganz Materielles, aber wo ist denn die Verbindung? Ja?
Ja. Tolles Schlusswort. Wir treffen uns wieder für einen Podcast. So treffen
Okay.
wir uns ja eh ständig, würde ich sagen. Ja. Eben, da können wir zum Wendelin Brugger gehen für die ganz, ganz Anfänge.
Ja, gern,
Ja,
gern.
Piwis,
Ja,
Naturweine.
ja.
Du warst ja auch schon zweimal in Georgien, meine ich, gell? Auch schon
Achtmal.
extra achtmal. Ach, oh je. Ja. Also das finde ich ist auch fast ein abendfüllendes Thema. Jo, also vielen Dank, du hast schon wieder nichts im Glas. Du
Ja,
kriegst noch was,
also
dann gibt es noch den letzten.
das letzte Cabernet Blanc.
Der letzte Cabernet Blanc.
Das Reden hat durstig gemacht,
macht.
Martin.
Also
Danke für
dann,
deinen Besuch hier in
ja,
Eidersheim. Zum
gerne,
Wohl.
zum
Ja.
Wohl. Mailt uns gerne eure Anregungen oder euer Feedback an weingutkiefer.de. Lasst euch's gut gehen, euer Martin Schmidt.